Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt in Deutschland inzwischen bei über 80 Jahren. Die Folge: immer mehr Menschen beginnen auch im höheren Alter eine Psychotherapie. Nicht selten dann betroffen von Alterskrankheiten wie demenziellen Veränderungen. Was dann in der psychotherapeutischen Praxis beachtet werden sollte, erklärt in dieser Folge die psychologische Psychotherapeutin Dr. Alexandra Wuttke. Sie hat an der Universität Konstanz eine Professur für klinische Psychologie und Psychotherapie des höheren Lebensalters inne. Sie forscht zu Psychotherapie im Alter und zu dyadischen Interventionen für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Auch Stress und Resilienz im Alter gilt ihr Interesse. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Frau Dr. Wuttke.
Guten Tag.
Wenn das Arbeitsleben zu Ende ist, entfällt ja sozusagen der Arbeitsstress. Aber was kommt dann?
Es ist zwar einerseits so, dass die meisten älteren Menschen gesund älter werden und es ihnen gut geht. Aber trotzdem, wenn man sich die Prävalenzen anschaut, sind ältere Menschen häufiger psychisch krank als jüngere Menschen. Und obwohl sie häufiger psychisch krank sind, sind sie aber nur ganz selten in ambulanter Psychotherapie. Und das ist mir ein total wichtiges Anliegen, dass man eben nicht denkt, das gehört zum Alter dazu, dass man einsam und depressiv wird. Nein, also im Alter sind psychische Störungen genauso behandlungsbedürftig wie im jüngeren Lebensalter.
Sie forschen nun auch zu Stress im Alter und da bin ich ganz neugierig. Zeigen alte Menschen andere Stresssymptome?
Also Stress ist immer ein ganz multidimensionales Phänomen. Es gibt das subjektive Stresserleben, da können wir Menschen fragen, ob sie gestresst sind oder nicht. Und dann gibt es physiologische Stressmarker. Das sind die Sachen, die dann, ich sag mal, objektivierbar körperlich messbar sind. Das ist sowas wie Cortisol, das Stresshormon oder auch die Herzratenvariabilität. Und ich mache sehr viel Stressforschung bei Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen. Und dort haben wir in mehreren Studien zeigen können, dass Menschen mit Demenz, wenn man sie nach ihrem Stresserleben fragt, dass die erstmal wie so eine Art Pokerface aufsetzen und sagen, nee, 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 ich bin nicht gestresst. Die haben wirklich so ein bisschen Angst davor, entdeckt zu werden mit ihren Defiziten. Deswegen sagen die auf so einer Tonspur, es ist alles in Ordnung, ich bin nicht gestresst. Und wenn wir uns dann aber die physiologischen Stressmarker anschauen, dann sehen wir ganz häufig, dass die Menschen mit Demenz deutlich höhere Cortisolwerte haben als die Angehörigen und insgesamt physiologisch wirklich gestresst sind. Und Stress ist wie ein Brandbeschleuniger für eine demenzielle Entwicklung. Also dann baut die Kognition schneller ab und es wird vieles im Leben einfach schwerer. Das heißt, bei Menschen mit Demenz müssen wir sehr, sehr, sehr darauf achten, dass wir dort wirklich Wege schaffen, dass die Menschen äußern können, wie es ihnen geht, nicht eine Stigmatisierung befürchten müssen.
Ist das auch eine Generationsfrage? Also, dass die Älteren eher die qua Generation ihren Körper gut beschreiben können, aber das Psychische vielleicht nicht?
Das ist eine total spannende Frage, die gar nicht gut beantwortet ist. Also es gibt schon vor über 20 Jahren haben Forscher gesagt, die Altersdepression ist eine Depression without Sadness. Aber die Gründe dafür, ob es nicht erlebt wird, nicht gespürt wird oder generationsbedingt anders beschrieben wird, ist gar nicht klar beantwortet. Wir wissen es nicht.
Also gesetzt, dass Ältere natürlich ebenso unterschiedlich und individuell sind wie eben auch Jüngere. Gibt es trotzdem einen Grund, weswegen Diagnostik vielleicht alterssensibel sein sollte?
Die Diagnostik sollte alterssensibel sein, damit eben solche Besonderheiten abgefangen werden kann. Gerade im Bereich Depression nutzen wir andere Messinstrumente zur Diagnostik, weil eben die Symptomschilderung anders ist. Und so etwas wie die geriatrische Depressionsskala, wenn man sich dort die Fragen anschaut, die muten erstmal überhaupt nicht danach an, dass diese klassischen Depressionskriterien abgefragt werden. Aber psychometrisch ist die geriatrische Depressionsskala sehr gut validiert. Das heißt, daran sieht man schon, im Alter treten andere Aspekte in den Vordergrund und die Messinstrumente müssen das irgendwie abbilden. Und wir haben einfach das große Problem, dass die ganzen Zahlen zu Prävalenzen total schwierig einzuschätzen sind, weil unterschiedliche Messinstrumente, unterschiedliche Kriterien genutzt werden und häufig eben diese Alterssensibilität fehlt. Und gerade am Beispiel der Depression ist das total gefährlich, weil wir die höchsten Suizidraten im Alter haben.
Oha. Sie haben jetzt eben schon ein Messinstrument genannt. Das ist super, das kann man sich gleich mitnehmen. Und gibt es da noch andere, die Sie in der Tasche haben und die vielleicht öfter angewandt werden sollten?
Genau, also die geriatrische Depressionsskala ist sicherlich sehr zu empfehlen beim Verdacht auf Depression. Es gibt auch spezifische Skalen, Depression im Altersskala oder Fragebögen, die dann auch im höheren Lebensalter validiert sind. Es gibt auch eine geriatrische Angstskala oder gerade im Bereich Pflege für pflegende Angehörige viele Fragebögen, die einen guten Einstieg geben können. Wie belastet sind pflegende Angehörige? Wo sehe ich vielleicht einen Beratungsbedarf?
Die pflegenden Angehörigen behalten wir mal im Hinterkopf. Zu dem kommen wir gleich. Und wenn wir jetzt auf eben Demenzen schauen, bis zu welchem Punkt kann das psychotherapeutisch begleitet werden und vielleicht auch noch positive Veränderungen bewirken?
Genau, also die aktuellen Behandlungsleitlinien empfehlen kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Episoden bei Menschen mit beginnender Demenz. Und da ist klar ausgedrückt, dass Psychotherapie in dem Zeitfenster von einer beginnenden Demenz indiziert ist. Und das ist auch etwas, was die Erfahrung zeigt, dass mit Fortschreiten der Demenz es einfach Psychotherapie nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Da gibt es dann andere Interventionen, die sehr auf Ressourcen und Sinnesaktivierung abzielen, die sind besser indiziert. Aber ich würde selber sagen, im Bereich beginnender Demenz oder inzwischen können wir ja auch viel früher die Diagnose stellen. Da gibt es sowas wie das MCI, Mild Cognitive Impairment. Da kann man gut psychotherapeutisch arbeiten, wenn man sich an das kognitive Leistungsniveau der Patienten und Patientinnen anpasst.
Und was kann noch bewirkt werden?
Es kann sehr, sehr viel bewirkt werden. Es ist nur manchmal in den Köpfen der Behandlerin nicht präsent, dass noch was bewirkt werden kann. Gerade Menschen mit Demenz sind wirklich häufig damit konfrontiert, dass Behandelnde denken, na, das lohnt doch nicht mehr. Oder da kann man eh nichts machen, weil das Gedächtnis schlecht ist. Aber wenn wir an die kognitive Verhaltenstherapie denken, wo es darum geht, Verhalten, also positive Aktivitäten zu fördern, dann kann ein Mensch mit Demenz genauso positive Aktivitäten noch in seinen oder ihren Alltag einbauen wie jemand ohne eine Demenz. Bei der kognitiven Umstrukturierung sind wir ein bisschen direktiver. Das heißt, da passen wir uns sehr dem Leistungsniveau an und würden jetzt vielleicht direktiver hilfreiche Gedanken erarbeiten. Aber auch Menschen mit Demenz können den Unterschied zwischen hilfreichen und nicht hilfreichen Gedanken spüren und erleben, wenn man das bespricht. Das heißt, da würde ich mir manchmal mehr Mut und Zuversicht wünschen, auch von Behandelnden, dass man mit Menschen mit Demenz auch psychotherapeutisch arbeiten kann.
Kognitive Umstrukturierung. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Naja, in der kognitiven Umstrukturierung, ganz klassisch in der KVT, würde man ja erstmal anfangen, Gedankenprotokolle zu schreiben, würde dann durch verschiedene Gesprächstechniken versuchen, alternative Gedanken zu erarbeiten, vielleicht sowas wie einen sokratischen Dialog machen. Und da muss man schon sagen, dass das manchmal kognitiv zu komplex sein kann für einen Menschen mit Demenz. Und dann ist es manchmal ganz hilfreich, einfach, wenn einem ein Gedanke auffällt im Gespräch, das zu benennen und zu sagen, ah, jetzt merke ich, Sie haben gerade diesen Gedanken geäußert, wie geht's Ihnen damit? Und was wäre eine Alternative? Wie würde es Ihnen mit diesem Gedanken gehen? Das heißt, ich würde viel direktiver einen alternativen Gedanken anbieten.
In Deutschland sind schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen demenziell erkrankt. Das sind die Zahlen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft für 2024. Um 400.000 Menschen erkranken jährlich neu an einer Form von Demenz. Also sollten PsychotherapeutInnen mit der Möglichkeit einer beginnenden Demenz rechnen? Ist das einer von vielen Faktoren, die man so im Hinterkopf behalten sollte?
Genau, also das ist absolut richtig. Wir haben 1,8 Millionen Menschen mit Demenz und die Zahl derer, die eine Demenz entwickeln, steigt jährlich. Und das ist aber nochmal sehr altersspezifisch. Also in der Altersgruppe von 60 bis 65 ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, eine Demenz zu haben, als mit über 80. Und ich denke, man sollte schon die Möglichkeit einer, wenn einem etwas auffällt, dass vielleicht kognitive Leistungsfähigkeit stark reduziert ist, sollte man schon im Hintergrund haben, dass man da vielleicht eine weitere Abklärung initiiert, weil gerade bei Demenzen haben wir eine riesige Dunkelziffer. Die meisten Menschen sind nicht diagnostiziert und wenn sie nicht diagnostiziert sind, haben sie auch keinen Zugang zu Unterstützungs- und Versorgungsangeboten. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der Probatorik ein kognitives Screening-Instrument wie den MoCA zum Beispiel macht und dort Auffälligkeiten feststellt, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, so eine Person an eine Gedächtnisambulanz weiterzuleiten. Gedächtnisambulanz ist eine spezialisierte Einrichtung, wo wirklich leitliniengerecht eine Demenzdiagnostik durchgeführt wird. Und dort wird beachtet, dass es eine Abgrenzung von Demenz und Depressionen gibt. Und das sind eigentlich die Anlaufstellen, wo man sehr gut unterstützend und begleitend seine Patienten versorgen kann.
Ich glaube, wir brauchen noch eine Ausführung des Akronyms MoCA.
MoCA, das steht für Montreal Cognitive Assessment und ist eine ganz klare Leitlinienempfehlung, wenn man den Verdacht auf eine demenzielle Entwicklung hat, im Frühstadium dieses kognitive Screening-Instrument durchzuführen. Und das kann man sich sehr gut selbst erarbeiten. Da gibt es Online-Ressourcen, wo man sich Videos anschauen kann, eine ganz ausführliche Erklärung bekommt. Und das können PsychotherapeutInnen problemlos selber durchführen.
Ja, super. Ich glaube, da sollten wir einen Link in die Shownotes stellen. Wir haben jetzt dieses eine Instrument, was Sie sehr empfehlen. Aber welche Symptome zeigen sich denn ganz offen? Also ich vermute mal Reizbarkeit.
Genau. Also häufig ist es bei den beginnenden Demenzen so, dass die Angehörigen eher berichten, was sich verändert hat, dass jemand gereizter ist, dass jemand sich stärker zurückzieht und natürlich, dass das Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt ist. Für die Menschen mit Demenz ist das gerade zu Beginn sehr schambehaftet und die neigen eher dazu, sowas runterzuspielen und zu sagen, nee, es ist alles in Ordnung. Das heißt, gerade zu Beginn von so einer Entwicklung sind es eher die Angehörigen, die sehr explizit beschreiben, was sich gerade verändert. Und man selber im Gespräch würde von den Menschen selbst berichtet bekommen, häufiger, dass da gar keine Probleme sind. Aber manchmal merkt man es dann vielleicht im Gespräch, dass mit dem Kurzzeitgedächtnis, dass es da schwierig ist oder auch, dass die Aufmerksamkeit und die Konzentration für eine volle Psychotherapiesitzung von 50 Minuten gar nicht ausreicht. Da kann man dann zum Beispiel auch die Sitzung kürzer halten und dafür lieber zweimal die Woche jemanden sehen. Also da sollte man sich einfach anpassen.
Also wenn der Leidensdruck nicht so groß ist, dann wird jemand wahrscheinlich keine Psychotherapie aufnehmen. Und an welches Szenario haben Sie da gerade gedacht?
Genau, wenn parallel depressive Symptome dazukommen, wenn sich jemand stark zurückzieht, wenn jemand einfach vom Antrieb her gemindert ist oder auch einfach berichten würde, dass es ihnen nicht gut geht. Es wird nur nicht so klar benannt, dass eine demenzielle Entwicklung der Auslöser dafür sein könnte.
Das ist dann ja an dem Punkt auch noch gar nicht klar.
Genau. Und es sind häufig dann auch Streitigkeiten, die im Alltag entstehen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Menschen mit Demenz und Angehörige, dass es da zu Beginn auch ganz sich die Beziehung einfach stark verändert. Die war eigentlich auf Augenhöhe und dann übernehmen die Angehörigen Stück für Stück mehr Verantwortung. Die erinnern viel, die Menschen mit Demenz, daran, was sie gerade vergessen. Und das führt zu Streit und Konflikt. Und wenn man dann zum Beispiel gemeinsame Gespräche führt, kann man ganz tolle Kommunikationstrainings durchführen und den Angehörigen im Prinzip erläutern, dass dieses Korrigieren gar nicht hilfreich ist, sondern dass sie lieber validieren sollten, was dort gerade auf der anderen Seite erlebt wird. Und die Menschen mit Demenz kann man gut anleiten, über das zu sprechen, was sie gerade bewegt oder wo sie sich nicht gut fühlen.
Ja, Das klingt für mich so, dass quasi Streit in der Beziehung schon so ein Anlass wäre, darüber nachzudenken, tatsächlich dann auch den Partner, die Partnerin einzuladen, um dann eben auch das Gespräch mit den Angehörigen, der Angehörigen zu führen.
Absolut. Und da würde man genau solche Dinge besprechen können, wie wird im Alltag kommuniziert. Und häufig ist das so, dass Angehörige korrigieren, wenn etwas vergessen wird, gar nicht aus Bösartigkeit, sondern irgendwie auch aus einer Hilflosigkeit heraus. Aber dass das bei den Menschen mit Demenz natürlich schambehaftet ist und die sich dann noch mehr zurückziehen. Und das heißt, wenn man gemeinsam arbeiten kann an solchen Themen, wie kommunizieren wir miteinander, wie können wir auch gemeinsam aktiv sein, weil häufig Menschen mit Demenz sich ja auch stark zurückziehen aus Angst, mit ihren Defiziten aufzufallen, sind das super Möglichkeiten, gemeinsam zu arbeiten.
Genau. Sie haben auch zu Mitbetroffensein bzw. zur Resilienz von Angehörigen geforscht. Auch dafür gibt es einen Erhebungsbogen. Und warum ist es so wichtig, die pflegenden Angehörigen im Auge zu behalten? Wir haben schon ein bisschen so einen Eindruck davon. Aber um das Bild abzurunden, jetzt der Erhebungsbogen und was Sie da zum Thema Resilienz von Angehörigen erfahren haben.
Genau, also von den 1,8 Millionen Menschen, die Sie mit Demenz, die Sie eben angesprochen haben, muss man ganz klar sagen, die werden über 3/4 von informell pflegenden Angehörigen versorgt. Und das sind überwiegend die Ehepartnerinnen, die ihren Ehepartner pflegen, oder die Töchter, die ihre Mutter pflegen. Und der Großteil macht das komplett alleine, ohne Unterstützung, und gibt wirklich einen Großteil der Selbstfürsorge komplett auf, ist chronisch gestresst, belastet und läuft Gefahr, selber krank zu werden. Und das ist total dramatisch. Also es gibt auch Zitate, dass pflegende Angehörige als der größte Pflegedienst in Deutschland bezeichnet werden, was einfach zeigt, diese Gruppe leistet so enorm viel, die hält ein System aufrecht, und man muss einfach gut auf die aufpassen, dass die fit bleiben. Und gleichzeitig gibt es aber auch in der Forschung so eine Tendenz, dass man Pflege immer gleich sehr negativ assoziiert mit Stressbelastung. Und wir haben einen Fragebogen entwickelt, bei dem Stress und Resilienz von pflegenden Angehörigen visuell dargestellt werden. Und man kann in so einem Waagemodell sehen, wie Stress und Resilienz zueinander in Beziehung stehen. Und dieser Fragebogen hat sich jetzt in der Versorgung gezeigt, dass der ganz augenöffnend für pflegende Angehörige im wahrsten Sinne des Wortes sein kann. Denn bei pflegenden Angehörigen ist es häufig so, wenn wir versuchen, pflegende Angehörige für Selbstfürsorge, für eigene positive Aktivitäten als Pflegeausgleich zu motivieren, dann kommen häufig Sätze wie, ach, das brauche ich nicht, oder es geht ja noch. Und dieses es geht ja noch ist wirklich gefährlich, weil es geht ja noch kann dann in eine chronische Überlastung führen. Und mit diesem Fragebogen kann man sozusagen rot auf grün zeigen, wie Stress und Resilienz zueinander in Beziehung stehen. Und da haben wir es häufig schon erlebt, dass pflegende Angehörige dann wirklich sehen, oh, okay, ich muss wirklich was tun, wenn die roten Belastungsbalken ganz hoch sind und die grüne Resilienz als Puffer nur ganz klein, dann ist das ein Problem. Und das hilft total, dass pflegende Angehörigen sehen, ich muss gesund bleiben für mich selbst, aber auch für meine Angehörigen. Weil wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich auch keinen anderen pflegen.
Wie sind Sie auf das Thema eigentlich gekommen? Ich nehme an, Sie hatten die PatientInnen im Auge und dann sind Sie zu den unsichtbaren Zweitpatienten gekommen? Ja, wie kam es?
Wie kam es? Durch einen riesigen Zufall, ehrlich gesagt. Ich habe als Studentin in der Psychologie ab dem zweiten Semester immer als studentische Hilfskraft in einer Gedächtnisambulanz gearbeitet. Und das habe ich noch bis zum Abschluss der Promotion parallel weitergemacht, weil ich es so spannend fand. Und da war zunächst immer der Fokus auf Diagnostik. Und viele Menschen mit Demenz haben dort die Diagnose einer Demenz bekommen. Und danach wusste man nicht so recht, okay, wie geht's jetzt weiter? Was kann es für Angebote geben? Und die Angehörigen werden auch in der Forschung als unsichtbare zweiten Patienten bezeichnet. Das heißt, die stehen halt oft daneben, haben genauso Bedarf, aber das Versorgungssystem sieht wenig für diese Zielgruppe vor. Und das hat sich in den letzten Jahren wirklich dramatisch geändert. Es wirklich pflegende Angehörige und Menschen mit Demenz werden viel mehr berücksichtigt, beachtet. Es gibt Interventionen, es gibt spezifische Therapieprogramme für pflegende Angehörige. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung.
Schauen wir nochmal in die andere Richtung. Jetzt gibt es eben so eine Zweiersitzung, vielleicht auch noch eine mehr. Und tragen eigentlich auch die Angehörigen dann zum Therapieerfolg bei?
Mhm. Definitiv. Also wenn man gemeinsam mit Angehörigen und Menschen mit Demenz arbeitet, hat man eigentlich positive Effekte auf allen Seiten. Ein großer Wirkfaktor ist, und das zeigen verschiedene Studien, wenn pflegende Angehörige gut aufgeklärt sind. Was ist eine Demenz? Was kann kommen? Wie sollte ich damit umgehen? Geht es ihnen selber besser? Aber auch die Menschen mit Demenz sind besser versorgt. Also da gibt es Studien, die zeigen dann, dass eine Pflegeheimeinweisung im Schnitt später notwendig wird, als wenn pflegende Angehörige nicht gut aufgeklärt sind. Das heißt, sowas kann man in gemeinsamen Sitzungen besprechen. Aber viel wichtiger, und das weiß man manchmal gar nicht, es gibt wirklich exzellente Strukturen, an die sich Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wenden können. Das sind Pflegestützpunkte, die beraten und aufklären. Die haben häufig Angehörigengruppen. Es gibt die deutschen Alzheimer-Gesellschaften, die regional lokal verortet sind, Angehörigengruppen Beratungsangebote haben. Die haben sogar ein überregionales Alzheimer-Telefon, bei dem man anrufen kann und einfach mal Fragen stellen kann oder sich Hilfe und Unterstützung suchen kann. Und das sind Dinge, die helfen unwahrscheinlich. Und manchmal ist es auch Aufgabe in der Psychotherapie, entsprechende Hilfssysteme zu aktivieren und die Angehörigen und oder Menschen mit Demenz weiter zu vermitteln.
Also nochmal gewendet, kann es sein, dass jemand in Psychotherapie kommt und es stellt sich erst ganz, ganz viel später raus, dass die Person einen Angehörigen pflegt und das bisher gar nicht zur Sprache kam, ist aber natürlich ein Schlüssel zur Lösung sein würde, wenn das auf den Tisch kommt.
Die pflegenden Angehörigen neigen dazu, das als so selbstverständlich zu sehen, dass das teilweise gar nicht berichtet wird. Aber so ein starker Stressor ist. Also Sie müssen sich vorstellen, ein Großteil der pflegenden Angehörigen leistet zeitlich so viel an Pflege, dass das eigentlich einer zweiten Berufstätigkeit vom Zeitumfang entspricht. Und ich mache immer Werbung dafür, dass man wirklich mal auf so einen Standard-Eingangsfragebogen nach besonderen Belastungen der Lebenssituation fragt und dort explizit das Beispiel Pflege eines Angehörigen mit aufführt. Weil ich glaube, man wird überrascht sein, wie viele jemanden pflegen, das aber als so selbstverständlich verbucht haben, dass das gar nicht aktiv selbst berichtet wird oder wenn, wie Sie es gerade genau angesprochen haben, erst später so durch Zufall rauskommt, dass da jemand 3 Stunden nach Feierabend noch jemanden mitversorgt.
Also wie viele Ältere im Vergleich zu den Jüngeren versuchen es mit der Psychotherapie, wenn sie merken, dass sie echt Probleme haben?
Das sind total traurige Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen. Im Deutschen Ärzteblatt ist relativ aktuell eine Statistik publiziert worden, die zeigt, dass ältere Menschen mit Depressionen eigentlich kaum bis gar nicht in ambulanter Psychotherapie sind. Und mit dem Alter ist das absolut sinkend. Und nur um mal so eine Dimension zu zeigen, bei den 60- bis 65-Jährigen sind es unter 3% und im Bereich der Hochaltrigkeit geht es bei den über 90-Jährigen auf 0% runter. Also das heißt, ältere Menschen in ambulanter Psychotherapie sind sehr, sehr selten und werden tendenziell eher beim Hausarzt irgendwie behandelt oder werden tendenziell dann mehr mit Psychopharmaka behandelt. Aber so die Idee, dass Psychotherapie da auch eine Option sein kann, da überrascht man wirklich viele Mitbehandelnde, weil das wirklich nicht so auf dem Schirm ist. Und die Versorgungszahlen sind dramatisch, ne? Weil Sie haben es eingangs gesagt, wie viele ältere Menschen wir haben, die Lebenserwartung steigt. Da müsste man eigentlich erwarten, dass der Anteil in älterer Menschen in Psychotherapie auch höher ist. Aber ist er nicht.
Vielleicht demnächst.
Vielleicht demnächst.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.